Ja, nochmal offiziell, schönen guten Morgen. Und ist ja schon gut, dass der Heine das toll erklärt hat. Wenn ich nicht verstanden werde, liegt es nicht daran, dass ich ein Ausländer bin, sondern Franke ist halt so. Ja, so ist es.
Darf ich gerade nochmal unterbrechen? Ich habe die Teenager, die dürfen jetzt mit dem Marius und mit der Jody in ihre Stunde gehen. Teenies von 12 aufwärts und
gehen.
Ihr trefft euch jetzt mit Marius und Jody im Pavillon. Eine Teenie-Einheit. Jawohl. Entschuldige die Unterbrechung.
Super. Danke. Ja, zum Heine verbindet uns schon ganz lang eine Geschichte. Jesus hat oft in entscheidenden Phasen in unserem Leben, nochmal,
here we go. Ich
mach's ein bisschen höher.
Alles klar.
Ja, die Luft geht's hier drin, da bin ich sofort.
Danke. Ja, es sind wichtige, man soll es nicht glauben, ne? Es sind wichtige Leute. Ja, ist so. Und es ist ganz toll. Vielen, vielen Dank für euren Dienst. Ja, zum Heine verbindet uns schon ganz lange eine Geschichte. Als wir noch am Bodenseehof einfach nur so zu Familienfreizeiten fuhren, war der Heine schon dort. Und wir haben oft entscheidende Worte durch seine Bibelarbeiten für unser Leben bekommen auch. Das, wo es hieß, weiterzuziehen, in ein anderes Land zu ziehen und. Also es war ganz entscheidend, von daher haben wir eine ganz besondere Beziehung. So empfinde ich es wenigstens, und unser Sohn konnte nie über seine Witze lachen, weil er hat immer nachgedacht und dachte, es sind ja gar keine Witze, du bist ja gar nicht witzig. Also, aber er ist schon irgendwie witzig, der Heine. Also von daher. Also, ja. Sind so diese Sachen. Das Thema für heute ist es ja so, ich bin so frei, ein Jesus-Mensch zu sein. Und vielleicht haben sich auch manche gestellt, naja, das ist ja echt ein Baby-Thema, ne, die ganze Sache. Aber das geht eigentlich mit dem einher, was im Anspiel auch dran war, das war gar nicht schlecht. Ne? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Das ist die Frage. Es geht einher mit dem, was die Gisela vorhin hier sagte, diese lebendige Hoffnung. Mit dem geht es einher. Lebe ich in meinem Regelwerk oder lebe ich in Christus, wisst ihr? Mit dem geht es einher. Und wir haben ein Problem in der westlichen Welt, in der wir leben. Wir haben viele Menschen, die haben ein christliches Regelwerk antrainiert bekommen. Da ist nichts Christus. Null. Das Einzige, was Christus ist, ist, dass ich die Buchstaben schreiben kann. Und ich wünschte mir diese Hoffnung, von der die Gisela sprach. Die kenne ich nicht. Millionen von Menschen in unserem Land sind belogen worden. Millionen von Menschen in unserem Land wünschten sich diese Hoffnung, wünschten sich das und sagen, wir leben doch, wir versuchen doch, das, was uns alles eingebläut wurde, zu halten, fest, mit aller Gewalt. Millionen von Menschen, die alle in irgendeinem christlichen Regelwerk drin sind, aber die Christus nie kennengelernt haben. Keine Ahnung. Nicht wirklich. Wie dieses Mädchen, das wir trafen mit unserem Team in einer Kirchengemeinde, Konfirmation. Wir haben ja ganz viel Konfirmandenarbeit, Klostermühle, Bodenseehof, Schloss Klaus. Und dann sprachen wir da drin, dieses Mädchen sagt, ich glaube an Gott. Ich fragte sie, was bringt dich im Himmel? Ich glaube an Gott. Glaubst du an Jesus? Nee, muss man an Jesus glauben. Und dann sagte ich, naja, dann wird jeder Muslime auch sagen können, ich werde auch in den Himmel kommen, weil die auch an Gott glauben. Und die glauben noch fester an Gott, als viele derer in Deutschland, die sagen, ich glaube an Gott. Und sagt das Mädchen, nee, so einfach ist es nicht. Und ich fragte, warum ist es nicht so einfach? Weil der Muslime ist nicht getauft. Deswegen kommt er auch nicht in den Himmel. Christliches Regelwerk. Ich möchte niemandem zu nahe treten heute Morgen. Aber ich glaube, der Apostel Paulus, der hat ja auch in ganz besondere Situationen hineingesprochen. Und er war so frei in Christus. so frei, dass wir heute schon versuchen, das alles auslegen zu müssen, was der sagte, was meinte der eigentlich damit. Das kann ja gar nicht so sein. Und ich möchte uns Verse vorlesen vom Apostel Paulus aus Galaterbrief Kapitel 6. Zum Schluss des Briefes ab Vers 11. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst. Nur, damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz. Hauptsache ist ein bisschen dabei. Ein bisschen dabei. Nicht zu extrem. Ein bisschen dabei. Von dem spricht der Apostel Paulus. Sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Die gehören jetzt zu uns. Die gehören jetzt zu uns. Da geht's nicht, die gehören zu Christus. Nee, die gehören zu uns. Von mir aber sei es ferne, schrieb der Apostel Paulus, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Das ist das Einzige, was zählt. Und dieses Leben nach der Geburt, nach dem, was die Schrift sagt, nach der Wiedergeburt, nach der Neugeburt, rühmt das Kreuz Jesu. Von dem später der Apostel Paulus noch schreiben wird und sagt, das ist eine Torheit, das Kreuz ist eine Torheit für diejenigen, die verloren gehen. Die müssen es auch alles weg, 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 das Kreuz, weg das Blut, weg das Opfer. Aber ohne das gibt es keine Hoffnung, ihr Lieben. Hoffnungslos. Hoffnungslos. Das Kreuz Christi zu erkennen als die unüberwindliche Liebe Gottes zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die beste Klugheit, schrieb der Dietrich Bonhoeffer. Zu erkennen, was da wirklich geschehen ist. Und der Apostel Paulus beschreibt in eine klare Situation hinein, dass es Menschen gab, die wollten anderen Menschen das verwehren, zu erkennen, was da wirklich geschehen ist. Wenn du das Kreuz erkennen darfst, wenn du erkennen darfst, was da wirklich geschehen ist am Kreuz von Golgatha, dann bist du frei, wenn du das glauben darfst. Frei Zugang zu haben zum himmlischen Vater. Frei Zugang zu haben, wie das zu sagen, was der Folger sagte, lasst uns nicht nach unten auf den Boden schauen, sondern nach oben schauen, weil da ist Hoffnung. Da ist Leben. Da bin ich frei. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, würde der Apostel Paulus schreiben. Apostel Petrus wird schreiben, ihr seid frei gekauft, nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus, frei gekauft vom vergänglichen Wandel der Väterweise. Ihr müsst nicht mehr so leben, das ist Freiheit. Ich muss mir das selbst manchmal sagen, ihr Lieben, wenn mich die Gier nach irgendwas überfällt, die Lust nach irgendwas, das mein Herz fast zerfrisst, manchmal muss ich sagen, ich bin frei, ich muss gar nicht mehr. Ich muss gar nicht. Und plötzlich fällt da eine Last ab. Nicht, weil ich mir was einrede, nicht, weil ich ein psychologisches Buch lese, lach mal wieder. Das Leben ist so, wie es die Gisela auch sagte, ist in einer der wichtigsten Psalme auch für mich geworden, Psalm 56, als der David schrieb, du zählst die Tage meiner Heimatlosigkeit, du schreibst sie alle auf in dein Buch. Ich komme vor wie ein gejagter Hund auf diesen Planeten. Ich weiß nicht ein noch aus, ich weiß gar nicht mehr wohin. Und ständig rennen Tränen. Tränen, Tränen, Tränen. Aber du sammelst meine Tränen in deinem Krug. Die sind dir so kostbar. Du zählst meine Tränen. Wir zählen Geld, ihr Lieben. Wir schauen ständig Online-Banking. Wir haben das jetzt auch eingeführt. Wir müssen ja irgendwie unser Konto einsehen, wenn wir in Serbien sind. Und dann zählen wir die Euros. Und wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, dann wird schon ein bisschen, kommt schon der Schweiß. Wir zählen unsere Autos mittlerweile. Wir zählen unsere Mountainbikes, wir zählen unsere Motorräder, wir sind jetzt umgezogen. Ich schaue in meinen Kleiderschrank rein, das kann gar nicht sein, das ist unmöglich. So viele Kleiderbügel. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt. Ich stehe da vor dem Ding, ich wusste gar nicht, wohin mit all den Hemden. Ich werde mit Menschen arbeiten, die haben gar nichts, nichts und wirklich nichts und von dem Nichts geben sie noch was. Wir haben ein Haus bewohnt, in dem haben wir zwei Duschen, wir haben zwei Toiletten, drei Toiletten, großes Wohnzimmer, drei Kinderschlafzimmer, ein Elternschlafzimmer. Und wenn mich jemand mal fragt, der Heinz, ich bräuchte eigentlich ein Plätzchen, wo ich mal unterkomme. Schlecht. Schlecht. Und ich werde mit Menschen arbeiten, die haben gar nichts. Die schlafen zu sechst in so einem kleinen Raum drin, haben nur einen kleinen Ofen drin stehen, ein Bett drin stehen. Und die würden mir sagen, du schlaf heute Nacht bei uns. Und wisst ihr, ich erzähle das ganz offen, weil das auch so bei mir ist. So empfinde ich mich. Und der Paulus wird sagen, du bist frei davon, du bist wirklich frei davon, du musst da nicht mehr dran festhalten. Du musst nicht dran festhalten. Du bist frei, ein Jesus-Mensch zu sein. Du bist frei, dich von Jesus rufen zu lassen. Du bist frei, auf den Herrn zu hören. Du bist frei. Du musst nicht deinen alten Formen des Lebens mehr folgen. Aber du bist nur frei, wenn du dich des Kreuzes rühmen kannst. Du bist nur frei, wenn du dich dessen rühmen kannst, was da an dem Kreuz geschehen ist. Dass der lebendige Gott Mensch geworden ist, in Jesus Christus, die Heimat verlassen hat. Und für die Schuld der ganzen Welt ans Kreuz ging, um mit seinem Blut für die Schuld zu bezahlen, Leben zu erwerben, ewiges neues Leben, das hier schon beginnt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, das jetzt schon da ist, das da ist, das gegenwärtig ist. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen. Ich könnte mich allen möglichen rühmen, sagt der Paulus. Allen möglichen könnte ich mich rühmen. Wenn wir einen Paulus heute hier hätten, dann würden wir mal ein kleines paar Zeugnisse hören. Der könnte es richtig krachen lassen. Was es bedeutet, fromm zu sein. Was es bedeutet, dies und dies und dies. Und er sagt, Leute, ich möchte mich nichts anderes mehr rühmen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang viel zu viel andere Sachen gerühmt. Meiner Intelligenz, meiner Weisheit, meiner Frömmigkeit, meiner Reinheit. Ich habe mich viel zu lange gerühmt. Und es hat mein Leben in Krampf geführt. Und hat mir Scheuklappen aufgesetzt. Für das, was real ist in dieser Welt, für die Menschen in dieser Welt. Ich habe nur noch meine Welt gesehen. Warum? Weil ich den nie gesehen habe, der wirklich der Schöpfer dieser Welt ist. Ja, es gibt ein Leben nach der gebührt. Und da wird es auch heute Nachmittag noch ein bisschen drum gehen, in diesem Thema. Ich bin so frei, ein Jesus-Mensch zu sein. Deswegen konnte der Apostel Paulus sagen, ich kann jeden alles sein. Jeden alles. Was soll's? Denen, die einen Diener benötigen, bin ich ein Diener. Was soll's? Ich bin so frei. Mich kann keiner mehr ausnehmen auf diesem Planeten Erde. Ich gehöre doch dem ewigen Gott. Dem, der sich selbst gegeben hat. Wie sollte ich zurückhalten, wenn ich dem gehöre, der alles gegeben hat, ihr Lieben? Das ist doch mal eine wichtige Frage. Wie sollte ich zurückhalten, obwohl ich dem gehöre, der alles gegeben hat? Der lebendige Gott in Christus. Ein alter Ausleger schrieb und sagte, Paulus verschmäht jeden Ruhm als den einen, den er aus dem Kreuze zieht, aus demselben Kreuze, das jenen ein widerwärtiges Rätsel ist. Dort ist er angewachsen mit seiner ganzen Seele. Das bedeutet Wiedergeburt. Dort ist er angewachsen mit seiner ganzen Seele. Das bedeutet Wiedergeburt. Und wenn es nicht da ist, ist auch kein Leben da. Und wisst ihr, der Teufel ist ein cleveres Wesen, ist ein frommes Wesen. Und er kann hyperfromm sein. Und er kann uns Menschen ganz große religiöse Regelwerke auferlegen. Und wir denken, wir machen alles richtig. Und von dem spricht auch Jesus Christus in Matthäus Kapitel 7 und sagt, es werden viele sein, die Herr, Herr, Herr sagen zu mir. Und ich werde sagen müssen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Es wäre erkennbar gewesen in eurem Leben, wenn er mit eurer Seele an mir angewachsen gewesen wäre. Aber für euch war ganz, ganz wichtig, wie ihr euren religiösen Regelwerken nachfolgt, die ihr antrainiert bekommen habt, von Kindesbeine an. Die junge Frau bei uns am Bodenseehof, glaubensgetauft mit 16. Und dann kam sie und sagte dann nach einem offenen Abend, ich verstehe nicht, was du meinst. Und ich bin ganz ehrlich, sagt sie, ich verstehe Jesus nicht. Und dann fragte ich sie ein bisschen, wann hast denn du Jesus Christus kennengelernt? Und sie konnte mir genau das Datum sagen, an dem sie getauft wurde. Und ich sagte, das habe ich gar nicht gefragt. Ich habe gefragt, wann du Jesus kennengelernt hast. Dann fing sie wieder an mit ihrem Datum, wann sie getauft wurde. Sie konnte mir sogar einen Vers aufsagen zu ihrer Taufe. Und ich sagte, das habe ich dich nicht gefragt. Und sie schaut mich an und sagt, weißt du, was ich jetzt verstehe? Ich kenne Jesus gar nicht. Und ich fragte sie, aber du hast doch auch ein Zeugnis gegeben, als du dich hast taufen lassen. Ne? So machen ja das die, die dann reden können. Und sie sagte zu mir, ja, ich war ein paar Mal dabei gewesen. Und da habe ich immer mal ein bisschen zugehört. Und die Dinge, die so für mein Leben so tragbar wurden, die habe ich dann so auswendig gelernt. Und habe ich die dann so aufgesagt. Gefährliche Lieben. Dann bin ich nicht frei. Nur Angst. Und es war ein Leben geprägt von Angst. Und Apostel Paulus beschreibt ja in dem Galaterbrief ganz viel Freiheit in Christus. Diese Menschen, die nicht frei sind in Jesus, das sind Menschen, die entweder das Fleisch mit dem Gesetz bekämpfen, irgendein christliches Regelwerk. Ich muss da fertig werden damit. Oder Menschen, die das Gesetz Gottes mit dem Fleisch bekämpfen und sagen, boah, so wie wir es heute haben, was da in der Bibel steht, wer das wohl geschrieben hat. Oi, wenn ich den Paulus mal treffe, was der da alles losgelassen hat vom Stapel, den werde ich dann mal fragen, du hast auch hinterm Mond gelebt. Oder der konnte nicht besser wissen. Ich meine, wenn er heute gelebt hätte, der Paulus, hätte er es auch anders geschrieben. Der hätte es keinen Deut anders geschrieben. Keinen Deut, ihr Lieben, keinen Deut. über das, wie man Gott erkennen kann, über das Gericht Gottes, über diese Welt, über die Freiheit in Christus, über die ethisch und moralischen Maßstäbe Gottes, hätte er keinen Deut anders geschrieben. Null. Das müssen Menschen machen, die keine Freiheit haben. Die müssen ihre eigene Verteidigungslinie aufbauen. Und die müssen Bibliotheken führen mit Büchern über ihre eigene Verteidigung, über ihren Glauben, den sie sich selbst aufgebaut haben. Und ich fand das mal sehr beeindruckend, was ich hörte vom Major Ian Thomas. Ich kannte ihn nicht wirklich. Ich habe einmal einen Nachmittag mit ihm verbringen dürfen, so nenne ich es mal. Es war was Beeindruckendes für mich, weil er nur eine Botschaft hatte, Jesus. Und die reicht diese Botschaft. Und er kam mal am Bodenseehof, gab es einen Bibelschulleiter, also der, und zu dem Bibelschulleiter kam er in sein Büro und schaute das ganze Regal an, das hat der Bibelschulleiter damals erzählt. Und der Mädchen steht in seinem Büro und guckt diese Bücher an und sagt, wow, beeindruckend, ganz viele Bücher. Scott hieß er, und er sagte, und dachte, Mensch, da fühlte sich echt fast geehrt vom Major, dass der Major seine Bücher alle registriert und sagt, das sind meine Bücher. Und der Major fragte ihn, hast du die alle gelesen? Und er musste dann auch sagen, was ich auch manchmal sagen muss, ne, mit meinen Büchern, das habe ich wieder ganz viele entsorgt. Und dann sagt er, nee, nicht alle. Ne? Und der Major sagte zu ihm, oh, ich habe in meiner Bibliothek 66 Bücher. Die habe ich schon kontinuierlich ein paar Mal gelesen. Und hat ihm die Bibel gezeigt. Und das ist was Beeindruckendes, ihr Lieben. Das ist was Beeindruckendes. Und von dem spricht eigentlich der Paulus auch. Ich will mich nichts anderen mehr rühmen. Soll ich mich denn Second-Hand-Wissen rühmen, was jemand anders mal groß aufgeschrieben hat? Einen tollen Vers drücke ich mir raus und den bringe ich dann an. Klar, kann man mal machen. Aber wenn ich nur vom Glauben anderer lebe, von dem, was andere erfahren haben, von dem, was andere denken, das spielt doch keine Rolle, was ein anderer übers Kreuz Jesus sagt. Die einzige Rolle, die spielt, ist, was ich eines Tages sagen werde. Ob ich mit meiner Seele angewachsen bin daran. Weil er mich erkauft hat mit seinem Blut. Und der Blick von Paulus, der ging nur noch auf das Kommende. Da ging es hin. Er sagt, im Philipperbrief spricht er davon und sagt, dass wir eine himmlische Heimat haben. Auf das leben wir zu. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. In Philipper Kapitel 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Lebt doch nicht so, wie wenn ihr hier euer ganzes Bürgerrecht habt. Natürlich seid ordentliche Bürger des Landes, in dem ihr lebt. Aber ihr werdet nur ordentliche Bürger sein, wenn euer Bürgerrecht im Himmel ist. Weil dann werdet ihr Menschen sein, die nicht lügen, nicht betrügen, die Gerechtigkeit suchen und Wahrhaftigkeit suchen. Das sind die besten Bürger für die Länder auf diesem Planeten. Menschen, denen ihr Bürgerrecht im Himmel ist, erkauft durch das Blut des Lammes. Ihr Lieben, das sind Menschen, in denen der Geist lebt von dem, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus Christus. Wie sollten das schlechte Menschen sein, wenn in denen der lebt und sie ihm den Raum lassen, der die Wahrheit ist? Das ist doch, was wir alle suchen in dieser Welt. Wahrheit. Gerechtigkeit. Das sind die besten Bürger auf diesem Planeten, in denen der lebt, der uns zur Gerechtigkeit gemacht worden ist vom Vater im Himmel, Jesus Christus. Wie es der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30 schreibt. Das sind die besten Bürger in dieser Welt, die nicht ihre eigene Erkenntnis kundtun ständig, sondern die es zulassen, dass Jesus Christus ihre Erkenntnis ist. Menschen, die sagen können, ich weiß auch nicht alles und ich muss auch nicht immer so tun, als wüsste ich alles. Aber ich kenne den, der alles weiß. Der alles in der Hand hält. Ich weiß es nicht, warum der Folger gehen musste. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum der Hans-Peter gehen musste. Ich weiß es nicht. Und wir wissen nicht, warum der 14 Monate altes Kind gehen musste. Wir wissen es nicht. Und dann versuchen wir zu ergründen. Und wir zu einem gewissen Grad, glaube ich, als Menschen haben wir einfach auch das Recht dazu. Es ist so, diese Freiheit. Aber ihr versteht es alles, wenn wir Menschen dann plötzlich auftreten und sagen, wow, wir wissen es. Und Apostel Paulus wusste nur eines. Das reicht für mein Leben. Dass ich mein Leben festmache an dem, der am Kreuz von Golgatha für mich gestorben ist. Und dass der mein Leben auch bestimmt, weil er mein Leben geworden ist. Dieser Jesus Christus. Jemand sagte, statt ein Bekenntnis folgen wir mittlerweile Statuten in der Christenheit, in der westlichen Christenheit. Statt dem Bekenntnis alleine Christus, alleine die Schrift, alleine der Glaube, alleine die Gnade, folgen wir Statuten und davon haben wir Bibliotheken voll. Und je nachdem, welche Couleur ich angehöre in der christlichen Welt, folge ich diesen Statuten. Wir gehen in ein Land, das geprägt wurde, man sagt es vom Bürgerkrieg. Eigentlich war es ein Religionskrieg. Katholische, orthodoxe und muslimische Welt gegeneinander. Und irgendwelche Schlaumeier in dieser Welt haben sie alle gegeneinander aufgeheizt. Und man kann in Kroatien an die Grenze fahren, kann auf Friedhöfe gehen, da stehen die Grabsteine von ganzen Generationen von jungen Männern. Und immer noch martialisch, mit einem Maschinengewehr in der Hand, eingegraviert auf den Grabstein. Das Maschinengewehr, das gesegnet wurde von dem Priester. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Es hat nichts mit dem Kreuz Christi zu tun. Nichts. Es hat nichts mit dem Kreuz Christi zu tun, dass Soldaten einzogen in Kosovo und Menschen, die muslimischen Glaubens waren, mit ihren Kampfmessern ein Kreuz in den Rücken geschnitten haben. Es hat nichts damit zu tun. Nichts. Aber auch gar nichts. Ich habe einen muslimischen Vorbeter gefragt, ob er jemals in seinem Leben die Bergpredigt gelesen hat. Ich weiß ja, er glaubt ja nicht, dass das Gottes Wort ist. Aber ich habe sie ihm lesen lassen und er las es. Und dieser Mann schaute mich an und sagte, dann waren doch das eigentlich gar keine Christen, die das alles gemacht haben. Und so einen hohen Prozentsatz hat er hundertprozentig recht. Menschen, die Christus gar nicht kannten. Die den gar nicht kennen, der sagt, liebe deine Feinde. Die den gar nicht kennen, der sagt, wenn dir einer auf die eine Seite schlägt, halte ihm die andere auch hin. Das waren Menschen, die in ihrem christlichen Regelwerk gelebt haben, ihr Leben. Und das haben wir mittlerweile auch wieder in unserer Welt. Wir haben heute Leute, die in ihrem liberalen christlichen Regelwerk leben. Da muss man nicht alles so eng sehen. Dann haben wir Menschen, die in ihrem ganz festen, engen christlichen Regelwerk leben und die auch jede Menge Autoren zitieren können, die das und das und das gesagt haben. Aber es spielt doch keine Rolle, was der und der und der gesagt hat. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, was der lebendige Gott sagt. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ob ich ihn verstehen darf. Und ich nehme mal dieses Anspiel, das war klasse, ich wusste gar nicht, dass das kommt. Ob ich seine Stimme hören darf. Das ist alles, was eine Rolle spielt. Und seine Stimme, die kommt mir aus seinem Wort entgegen, ihr Lieben. Aus seinem Wort, in dem eben diese Worte stehen, Worte des Lebens. Und deswegen sieht es auch bei uns so aus, weil wir seinem Wort nicht mehr Glauben schenken, wisst ihr. Ich war mit unseren Kindern, als ich mal hier war, oben zu einer, im Kloster zu einer Hochzeit. Es war eine ökumenische Trauung. Und da überreichte dann der katholische Priester, das war mir so eindrücklich. Und das kommt so von dem Ort und deswegen sage ich es. Überreicht die Bibel seiner evangelischen Kollegin, damit die Bibel angegeben wird an das Brautpaar. Und der Priester sagte damals, die evangelische Kirche ist die Kirche des Wortes. Wir sind die Kirche des Wortes, die Protestanten. Das ist das Wort, durch das Gott zu uns spricht. Und weil Jesus gestorben ist unter den Händen der Juden, die ums Gesetz geeifert haben. Deswegen ist er durch das Gesetz gestorben und deswegen dürfen die, die Jesus Christus Glauben schenken, frei sein vom Gesetz, geführt aber durch das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes, das uns nicht einfach tun lässt, wonach uns unser Fleisch sehnt, unsere Lust, dass wir Lust und Laune Christen sind. Und das Gesetz des Geistes, das uns auch nicht unter die Knute zwingt und uns nur Angst haben lässt vor diesem einen Gott, der da draußen vielleicht irgendwo sein mag. Sondern das Gesetz des Geistes, das mich sagen lässt, was der Apostel Paulus schrieb in Römerbrief Kapitel 8 zum lebendigen Gott. Aber, lieber Vater. Aber, lieber Vater. Ich bin so frei, ein Jesus-Mensch zu sein. Und das sind Jesus-Menschen, die von freien Herzen sagen können, aber, lieber Vater. Und das sind Menschen, die in dieser Welt leben, das sind die besten Bürger für jedes Land. Weil die machen sich nicht ihre eigenen Regeln. Jeder nach seiner Fasson. Die werden bewegt, das Regelwerk des lieben Vaters im Herzen zu tragen und es in Ehre zu halten. Und von diesem Regelwerk, gewirkt durch den Heiligen Geist, dieses Leben zu leben in dieser Welt. Frei gemacht durch das Blut von Jesus Christus, freien Zugang zu haben zum lebendigen Gott. Das sind die besten Bürger. Das sind nicht Menschen, die dann sagen müssen, und das zeigt mir zum Schluss, ihr Lieben, guckt, wir lesen Bücher, not a fan. Das scheint heute eine Marktlücke zu sein. Wir wollen nicht nur Fans sein, Verehrer von Jesus, sondern wir wollen Nachfolger sein. Wir lesen Bücher, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? In dieser Situation. Würde Jesus jetzt lügen? Würde Jesus jetzt sagen, ich habe die Hausaufgabe gemacht, obwohl ich sie gar nicht gemacht habe? Was würde Jesus tun? Und es ist das Recht, ihr Lieben, es geht gar nicht darum, was Jesus tun würde, sondern was tut Jesus? Was tut er jetzt? Jetzt. Und er tut nicht lügen. Er tut nicht betrügen. Er tut nicht hassen. Er tut nicht der Bitterkeit nachlaufen. Für diejenigen, die Deutsch studiert haben, ich weiß, das ist kein Deutsch. Aber ihr versteht es. Wenn Christus regiert. In Jesus. Ich in ihm, wie in den Anspiel. Und er in mir. Das sind die besten Bürger auf diesem Planeten Erde, die ihr Bürgerrecht im Himmel haben und vom Geist des Himmels, vom Geist des Vaters bewegt werden und den Geist des Vaters Freiheit lassen, dass es seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und Reinheit leben darf durch unser Leben. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.